Ich darf alles, liebe Gemeinde, ich darf alles. Mir ist alles erlaubt. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Alles ist mir erlaubt, ich darf alles. Niemand kann mir irgendetwas, ich kann machen, was ich will. Wer will mir denn irgendetwas vorschreiben? Das ist mal eine Einstellung, oder? Was ist das für ein Mensch, der so etwas behauptet? Ich darf alles. Ich lasse mir doch nichts verbieten. Will man mit so einem Menschen zusammenleben? Oder ist so ein Mensch vielleicht sogar ein bisschen beneidenswert? Ich darf alles. So frei möchte ich auch gerne sein. Christlich ist das aber nicht, oder? Ich darf alles. In unseren Kreisen redet man doch gerne darüber, was erlaubt ist und was verboten. Früher haben Christen da gerne über sexuelle Moralvorstellungen gesprochen und sich dadurch ausgezeichnet, dass sie da ganz klare Ansagen gemacht haben. Kein Sex vor der Ehe zum Beispiel. Viele tun das heute noch. In manchen Kreisen war es ein besonderes Zeichen für Frömmigkeit, keinen Fernseher zu haben. Wenn man dann doch einen hatte, dann wurde er halt verdeckt, wenn jemand zu Besuch kam. Heute ist es ganz anders. Heute redet man unter Christinnen und Christen vielleicht dann eher über Ökologie, über Fairness. Man läuft rot an, wenn man merkt, in dieser Runde hätte ich vielleicht nicht erzählen sollen, dass ich in den Urlaub geflogen bin. In den letzten Monaten haben wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass auf einmal eine Menge Regeln unsere Freiheit eingeschränkt haben. Auf die Ideen wären wir vor anderthalb Jahren nie gekommen, was da alles dazugehört. Und das mussten wir erstmal damit dann klären, wie wir als Gemeinde damit umgehen und wie wir uns dazu verhalten wollen. Zumindest in der Öffentlichkeit, glaube ich, haben wir das ganz gut hingekriegt, dass wir in der Gemeinde uns einig waren, wie wir das machen. Fast alle. Wenn wir dann aber als Gemeinde noch mehr Rücksicht genommen haben, als geboten war, dann fanden das einige gut, vorbildlich, sehr rücksichtsvoll, sehr christlich. Und andere haben da sich dann doch geärgert. Mann, wir sind doch frei. Ja? Wir könnten uns doch wenigstens die Freiheiten nehmen, die uns eingestanden werden. Wenn jetzt also jemand auftritt, ich darf alles, mir ist alles erlaubt, was löst das in euch aus? So ein Mensch. Ich lasse die Katze mal aus dem Sack. Das ist ein Satz, ein Vers aus dem Text, über den ich heute spreche. Der Satz stammt aus dem ersten Korintherbrief. Er ist von Paulus. Er sagt das. Theologinnen und Theologen diskutieren noch darüber und überlegen, ob das ursprünglich ein Satz von ihm ist oder ob er hier die Gegner zitiert, mit denen er sich auseinandersetzt. Das kann auch sein. Aber ganz offensichtlich ist, er widerspricht diesem Satz nicht. Er hält das offenbar für richtig. Ich darf alles. Mir ist alles erlaubt. Martin Luther sagt in einer seiner bedeutendsten Schriften, das ist die Freiheit eines Christenmenschen. Christinnen und Christen sind frei zu tun und zu lassen, was sie für gut und für richtig halten. Niemand kann ihnen da etwas vorschreiben. Die Zeit, in der Menschen anderen Menschen gesagt haben, wie sie zu leben haben, damit Gott sie gut findet, diese Zeit ist mit Christus vorbei. Christus hat ganz unmissverständlich klargemacht, Gott liebt uns. Gott ist für uns und das ganz unabhängig davon, was wir tun. Ich darf alles. Mir ist alles erlaubt. Das ist gar nicht so einfach, damit als Gemeinde umzugehen. Wenn Menschen zusammenleben, dann wollen sie doch auch bitte Maßstäbe haben, die eine gemeinsame Orientierung geben. An irgendwas muss man doch merken, dass wir zusammengehören. Es kann doch nicht alles beliebig sein, geht doch nicht. Und ich merke, das fällt einigen in unserer Gemeinde gar nicht leicht. Der Wunsch nach gemeinsamen Regeln ist natürlich da. Und Hand aufs Herz, ist es denn wirklich egal, wie wir leben? Kann man als Mitglied in einer Gemeinde einfach so leben, wie man will? Ich glaube, jeder und jede von uns hätte da irgendwo Grenzen. Wenn jemand so etwas tut, dann kann er oder sie doch gar nicht zu uns gehören. Das geht doch gar nicht, das passt doch überhaupt nicht. Überlegt mal, wo würden solche Grenzen für euch verlaufen? Da ist eine Spannung. Wir sind als EFG Oldenburg verhältnismäßig liberal für eine Freikirche. Wir wollen erwachsenen Menschen nicht gerne vorschreiben, wie sie zu leben haben. Das liegt uns nicht. Aber manchmal ist das auch schwierig, denn natürlich habe ich auch Grenzen. Dann denke ich, das passt doch jetzt wirklich mit dem Glauben an Jesus Christus nicht zusammen. Aber es sind verschiedene Grenzen, die wir da haben. Wir sind da unterschiedlich. Das lässt sich nicht einfach in geschriebenen Regeln oder Gemeindeordnungen festhalten. Irgendwie gelingt das nicht. Christinnen und Christen sind frei. Alles ist mir erlaubt. Wir sind mündig, treffen selbst unsere Entscheidung und folgen unserem eigenen Gewissen. Und dann braucht es das Gespräch, die Diskussion darüber, was ist denn der Kern christlichen Lebens? Wo verlaufen Grenzen? Woran orientieren wir uns? Aber wir können uns das nicht einfach gegenseitig vorschreiben. Na, wir können immerhin in die Bibel schauen, da steht doch, wie Gott sich das Leben vorstellt. Aber wenn man dann genau hinguckt, stellt man fest, die Bibel ist ein Diskussionsbuch. An diesem Buch haben Menschen mit sehr verschiedenen Meinungen mitgeschrieben. Paulus, Lukas, Petrus, der Seher Johannes, Jakobus. Das waren ganz verschiedene Menschen mit sehr verschiedenen Meinungen und Moralvorstellungen. Und die haben sich auch gestritten. Und das merkt man auch beim Lesen der Bibel. In der Bibel finden wir nicht zu allen Lebenslagen eine Anweisung, wie man es richtig macht, sondern wir lernen erst einmal aus der Bibel, mit Meinungsverschiedenheiten umzugehen und sie mit Christus in der Mitte auszuhalten. Der Abschnitt, über den ich heute spreche und über den ich ja jetzt auch schon etwa 5 Minuten rede, ist so eine Diskussion, ein Ring um einen angemessenen Lebensstil. Paulus will Menschen überzeugen und im Grunde stellt er die Frage, was tut der Seele gut? Was tut einem Menschen gut? Es ist nicht egal, wie wir leben, denn unser Lebensstil, der hinterlässt Spuren an unserer Seele. Und Paulus ist überzeugt, eine gesunde Seele ehrt Gott. Was tut meiner Seele gut? Denn eine gesunde Seele ehrt Gott. Ich lese aus 1. Korinther 6 Verse, und zwar die Verse 14 bis 9, 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 14 und 19 bis 20. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabenschänder, noch Diebe noch Habgierige, keine Trinker, keine Lästerer, keine Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche gab es unter euch. Aber ihr seid reingewaschen, seid geheiligt, seid gerecht geworden im Namen Jesu Christi des Herrn und im Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützt mir. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Die Speisen sind für den Bauch da und der Bauch für die Speisen. Gott wird beide vernichten. Der Leib ist aber nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott hat den Herrn auferweckt, er wird durch seine Macht auch uns auferwecken. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. In diesem Abschnitt, 1. Korinther 5 und 6, aus dem die Verse stammen, die ich gerade gelesen habe, da spricht Paulus Missstände in der korinthischen Gemeinde an. Da bandelt jemand mit seiner Stiefmutter an, mit der Frau seines Vaters. Und der findet das sogar gut. Der ist stolz darauf, dass er sich diese Freiheit herausnimmt. Da sind Menschen, die gehen miteinander in eine Gemeinde, die feiern miteinander Abendmahl, aber die haben einen Rechtsstreit miteinander laufen. Ein Gerichtsverfahren ist eröffnet. In aller Öffentlichkeit tragen sie diesen Rechtsstreit aus. Sie schaffen es nicht, sich irgendwie zu einigen oder im Rahmen der Gemeinde das gut zu klären. Aha, so sind die Christen und über solche Sachen streiten die sich, gehen sogar vor Gericht miteinander. Und dann sind da auch einige in der Gemeinde in Korinth, die gehen zu Prostituierten. Und sie sind auch stolz darauf, dass sie diese Freiheit als Christen genießen können. Alles ist mir erlaubt. Wer will mir denn etwas verbieten? Ich bin doch allein aus Glauben gerechtfertigt, nicht aus Werken. Da kann mir doch niemand irgendetwas vorschreiben. Guckt mal, wie liberal ich bin. Toll. Das ist doch modern, oder? Paulus spricht das an. Das passt ihm gar nicht. Wenn Menschen ihre neu gewonnene Freiheit in Christus so gestalten, dann haben sie etwas gehörig missverstanden. Alles ist mir erlaubt. Ja, das ist richtig. Aber nicht alles nützt mir. Alles ist mir erlaubt. Aber nichts soll Macht haben über mich, schreibt er. Ja, es ist so, wir als Christinnen und Christen haben eine besondere Freiheit. Wir müssen Gott nicht beweisen, wie gut wir sind. Das brauchen wir nicht. Darum stimmt das in einem gewissen Sinn. Alles ist mir erlaubt. Denn nicht, weil ich gut handle, sondern weil Gott mich von meiner Schuld freispricht, bin ich gerecht. Das ist die Freiheit eines Christenmenschen. Alles ist mir erlaubt, aber achtet doch bitte auf eure Seele. Achtet darauf, dass eure Seele heil bleibt. Es geht Paulus um die Seelenhygiene. Auch wenn alles erlaubt ist, es nützt nicht alles, es tut nicht alles gut. Manches schadet der Seele. Bekommt ein Gefühl dafür, was euch gut tut und was euch schadet. Spürt das. Und vor allem soll nichts Macht über euch gewinnen, denn sonst ist die neu gewonnene Freiheit ganz schnell wieder dahin. Achtet darauf, dass eure Seele heil und frei bleibt. Betreibt Seelenhygiene. Ich mag dieses Wort, Seelenhygiene. Das ist für mich so eine Neuentdeckung der letzten Jahre. Mir mit der Seele auf Du sein, sich selber kennen, die eigenen Gefühle wahrnehmen, sie zur Sprache bringen, herausfinden, was tut der Seele gut und was schadet mir. Das habe ich für mich entdeckt. Das ist mir wichtig. Allerdings hat das auch seine Grenzen. Es passiert dann nur allzu leicht, da wollen Menschen Seelenhygiene betreiben und sie betrachten nur noch so den eigenen Bauchnabel. Ah, geht es mir gut? Was brauche ich noch? Was sollte ich lieber nicht mehr machen? Mehr Zeit für mich? Nur noch Gemeinschaft mit Menschen, die mir gut tun, nicht mehr so viel Kontakt zu schwierigen Menschen. Da wird Seelenhygiene dann ganz schnell egozentrisch, Bauchnabelschau. Der Kirchenvater Augustin hat den Begriff geprägt, ein Mensch, der in sich selbst verkrümmt ist. Wer nur auf sich selbst schaut, Bauchnabelschau betreibt, der ist in sich selbst verkrümmt. So hat Augustin die Sünde beschrieben. Das ist sein Begriff für Sünde. Der Sünder ist in sich selbst verkrümmt. Er ist so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass er Gott und die Mitmenschen aus dem Blick verliert. Und das schadet der Seele. Da ist die Seele nicht mehr in ihrem Element. Die Seele blüht auf und gedeiht, wenn sie in gutem Austausch mit ihrem Umfeld ist, mit anderen Menschen und mit Gott. Man kann also so sehr mit der Seelenhygiene beschäftigt sein, wie geht es mir, was kann ich tun, dass es mir noch besser geht, da wird die Seele krank von. Wenn wir uns unseren Abschnitt anschauen, dann stellen wir fest, Seelenhygiene hat für Paulus sehr viel mit Beziehung zu tun, mit den Beziehungen zu den Mitmenschen und mit der Beziehung zu Gott. Seelenhygiene ist für ihn überhaupt keine Bauchnabelschau, er macht dazu Mut, lebt eure Beziehung so, dass sie euch und eurem Gegenüber gut tun. Das ist heilsam. Das ist Freiheit. Es geht ja in diesem Abschnitt auffallend viel um die Sexualität. Das ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum in manchen christlichen Gemeinden auch so viel über Sexualmoral gesprochen wird. Paulus schreibt einfach in diesem Brief sehr viel darüber. Aber das hat auch einen Grund, dass er das tut, denn Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Korinth. Das ist nicht einfach sein Lieblingsthema, über das er immer schon gerne geschrieben hat, sondern Korinth ist eine Hafenstadt. Auf der schmalen Brücke zwischen dem griechischen Festland und der großen Halbinsel Peloponnes, da liegt Korinth auf so einer schmalen Zunge, auf so einer schmalen Brücke und hat einen Hafen nach Westen und nach Osten. St. Pauli hoch 2. Da verkauft sich Sex besonders gut. Prostitution war in dieser Stadt so normal, dass auch Menschen aus der Gemeinde in Korinth es offenbar ganz okay fanden, zu Prostituierten zu gehen. Das ist also nicht das Lieblingsthema des Paulus. Das ist nicht eins der wichtigsten Themen, das man immer wieder als Christinnen und Christen hervorholen muss, um darüber zu reden. Es ist einfach ein akutes Thema in dieser Gemeinde in Korinth. Ich will trotzdem ein paar Sätze dazu verlieren, wie Paulus hier argumentiert, denn ich denke, wir können daraus etwas über die Seelenhygiene lernen. Außer der Prostitution gab es in dieser Gegend auch die Unsitte, dass wohlhabende Menschen sich Lustknaben gehalten haben. Diese Verse werden häufig herangezogen, um zu zeigen, dass Paulus grundsätzlich gegen Homosexualität ist. Aber in diesen Versen beschäftigt sich Paulus überhaupt nicht mit einer gleichgeschlechtlichen treuen Beziehung zwischen Partnern auf Augenhöhe. Das ist hier gar nicht sein Thema. Ihn schockiert die Selbstverständlichkeit, mit der Männer sexuelle Gewalt an minderjährigen Jungen verüben. Lustknaben, Kinder, Jugendliche. Sexualität soll nicht bezahlt werden. Dann steht eine Person in der Schuld der anderen und muss sich für Geld hergeben. Und Sexualität darf auch nicht zwischen Erwachsenen und Jugendlichen ausgelebt werden. Dann missbraucht der Erwachsene seine Autorität und seine Machtposition. Daran nimmt die Seele Schaden. Die Seele der Prostituierten und des Lustknaben ganz offensichtlich. Aber das schadet doch auch der Seele des Menschen, der sich die Liebe erkauft oder erzwingt. Das ist doch dann keine Liebe. Das hinterlässt doch eine Leere. Das hinterlässt doch auch Spuren an der Seele dieses Menschen. Das, was da geschieht, das geht unter die Haut. Und diesen Satz finde ich sehr treffend. Eine sexuelle Beziehung geht unter die Haut. Wie wichtig ist es da, darauf zu achten, was ich mir unter die Haut gehen lasse. Denn das hinterlässt doch Spuren in meiner Seele. Liebe braucht Feingefühl für die eigene Seele und für die Seele des Partners. Sie gehört in eine Beziehung auf Augenhöhe. Es ist wichtig, dass beide ihre Bedürfnisse zur Sprache bringen können. Dann kann die Seele in einer Beziehung aufatmen. Und wenn ein Mensch den Eindruck hat, das kann ich nicht, das geht in unserer Beziehung nicht, dann bringt das bitte zur Sprache. Ich gehe noch auf ein zweites Beispiel aus diesem Abschnitt ein. Gier, Diebstahl, Räubereien. Menschen, die versuchen, immer mehr zu bekommen, auf illegalem Weg, aber vielleicht auch auf legalem Weg, wie auch immer. Auch das schadet der Seele. Im Gegensatz zur Sexualität ist das wirklich ein zentrales Thema der Bibel. Die Micha-Initiative hat eine Gerechtigkeitsbibel herausgegeben. Da sind einfach alle Verse orange markiert, die irgendwie mit dem Thema Gerechtigkeit zu tun hat. Das sind 3000 Verse. Also etwa jeder 10. Vers der Bibel handelt von Besitz, von Armut, Reichtum, Solidarität, Ausbeutung, Gerechtigkeit, der Hilfe für Arme und Benachteiligte. Propheten wie Jesaja und Amos bringen das als Erste ganz deutlich zur Sprache. Und von da an zieht sich das durch die ganze Verkündigung des Ersten Testaments, insbesondere durch die Psalmen. Und Jesus Christus knüpft daran an und spricht immer wieder von sozialer Gerechtigkeit und von dem Umgang mit Geld und daran, dass sich da etwas ändern muss. Wenn man die Gerechtigkeitsbibel durchschaut, dann stellt man fest, an den Evangelien ist die Dichte der Verse, die orange markiert sind, noch mal höher. Gier, Diebstahl, Räubereien nennt Paulus. Ganz ehrlich, ich kenne überhaupt gar keine gierigen Menschen, keine Räuber, keine Diebe. Und das meine ich ernst. Ich habe mir mal die Frage gestellt, welche Menschen kenne ich, die ich als gierig bezeichnen würde? Mir ist da niemand eingefallen. Und trotzdem ist die Welt, wie sie ist. Ihr kennt die Beispiele. In Bangladesch arbeiten Menschen für einen Hungerlohn oft 70 Stunden und mehr die Woche. Im Westen Afrikas werden Kinder entführt, verschleppt und als Sklaven auf Kakaoplantagen eingesetzt. In Brasilien werden Bauernfamilien, die den Regenwald bewirtschaften, durch Brandstiftung des Regenwaldes ihres Besitzes beraubt. Sie werden vertrieben, damit Futtermittel für Fleisch angebaut werden kann, für Tiere. Eigentlich ist Fleisch, sind ja Tiere, ne? Und das, damit wir genug Fleisch zu essen haben. Und ich kenne überhaupt niemanden, der das will. Niemanden. Niemand von uns würde solche Praktiken anwenden, um an Kleidung, an Schokolade oder an ein Steak zu kommen. Aber es geschieht trotzdem. Und auch hier glaube ich, das macht nicht nur etwas mit der Seele der Menschen, die vertrieben, versklavt oder unter menschenunwürdigen Umständen arbeiten müssen. Das kratzt auch an der Seele der Menschen, die dafür die Verantwortung tragen. Es liegt doch auf der Hand, wer Kinder versklavt, wer Menschen vertreibt oder auch wer Menschen ausbeutet, dessen Seele kann dabei nicht heil bleiben. Und wie ist das dann mit einer Gesellschaft, die das zulässt? Ich glaube, das hinterlässt Spuren an unserer Seele. Ein paar Euro gespart beim Kauf der neuen Sneakers. Einfach aus Gewohnheit den Kaffee in den Einkaufswagen gelegt, den ich schon immer gekauft habe. Weil die Schmierschoki etwas besser schmeckt, wieder nicht zur fair gehandelten Alternative gegriffen. Dabei steht sie direkt daneben. Wenn wir daran denken, was das für die Menschen bedeutet, die das produziert haben, das macht doch etwas mit unserer Seele. Und es tut doch so gut, wenn ich weiß, das Lieblingsteil im Kleiderschrank, die leckere Schoki auf dem Brot, der genussvolle Tropfen im Weinglas. Die Menschen, die mir das ermöglicht haben, die haben es gut. Sie werden angemessen für ihre Arbeit entlohnt, für ihre Sicherheit ist am Arbeitsplatz gesorgt und sie haben ein Mitspracherecht. Das ist doch mal ein Versuch wert, das einfach mal auszuprobieren. Es tut gut. Das Fairtrade-Siegel zum Beispiel garantiert das auf sehr einfache Weise. Wer fair gehandelte Produkte kauft, der bezahlt das, was nötig ist, dass es Arbeiterinnen und Arbeitern vor Ort gut geht. Und nebenbei werden in diesen Betrieben auch direkt demokratische Strukturen eingeübt. Das ist mittlerweile bei ganz vielen Produkten in jedem Supermarkt möglich. Jesus Christus sagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt an seiner Seele. Ja, mir ist alles erlaubt. Christus schenkt uns die Freiheit, dass wir nicht bei dem, was wir tun, Angst haben müssen vor Gottes Zorn. Es ist aber nicht egal, was wir tun, weil es Spuren an unserer Seele hinterlässt und an der Seele anderer Menschen. Und ich möchte das lernen, das immer mehr zu erspüren. Was ist gut? Was tut gut? Was tut mir und was tut anderen gut? Und was gewinnt Macht über mich, die ich eigentlich gar nicht zulassen will? Was macht mich unfrei? Ich denke, ich hoffe, das ist deutlich geworden. Wir sorgen für unsere Seele nur dann gut, wenn wir nicht nur für unsere Seele sorgen. Die Seele ist gesund, wenn die Beziehungen, in denen wir leben, gesund sind. Wenn wir einen Sinn für das Wohl anderer Menschen entwickeln. Das hat dann auch mit der Beziehung zu Gott zu tun. Eine gesunde Seele ehrt Gott. Paulus schließt diesen Abschnitt mit der Ermahnung ab. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Schöner wohnen. Wer will das nicht? Schöner wohnen. Gottes Geist ist bei uns eingezogen. Wir haben gerade vor 3 Wochen Menschen getauft Und wir haben genau dafür bei der Taufe gebetet. Wir haben Gottes Geist gebeten, dass er auf diese Menschen kommt, dass er bei ihnen einzieht, dass er in ihren Herzen wohnt. Und das tut Gottes Geist gerne. Er lässt sich gerne einladen. Und darum glaube ich, dass Gottes Geist in mir lebt. Ihr habt da vorhin ganz zu Beginn auch schon von erzählt. Wenn wir Menschen zu Gast haben, dann wollen wir, dass sie sich wohlfühlen. Das ist ein Zeichen der Wertschätzung. Mehr als alles andere, glaube ich, ehren wir Gott dadurch, dass wir ihm in unserem Leben eine schöne Wohnung bereiten. Wir können Gott mit Liedern loben, mit Gebeten. Aber auch hier sind wieder die Taten aussagekräftiger als die Worte. Achten wir auf unsere Seele, dass sie heil bleibt. Denn dann findet Gott bei uns einen Ort, an dem er schöner leben kann. Amen.